Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist so schön, euch alle hier zu haben, egal ob es in Person oder zu Hause am Livestream ist oder vielleicht wo ganz anders am Livestream. Ich freue mich so sehr, dass ich heute Morgen hier stehen darf, weil wisst ihr, eigentlich bin ich nur Nummer zwei, wenn man es ganz ernst nimmt in diesem Teil vom Kolosserbrief, weil jeder, der die Jahreslosung kennt und den Kolosserbrief kennt, der weiß, irgendwie hat es miteinander zu tun. Und nachdem ihr jetzt eine Woche Zeit hattet, diese Jahreslosung durchzugehen und die Predigt von Marcel widerhallen zu lassen in der Woche, und wenn ihr es selbst nicht getan habt, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr hört, Gott spricht, siehe, ich mache alles neu. Ach so, das Auto kriege ich neu und nein. Neue Kraft, weil ich jetzt irgendwas, nein, so funktioniert das nicht. Es ist nicht so einfach zu sagen, alles neu. So schnell geht es mir so und vielleicht auch dir, dass ich in meinem Kopf mir Bilder generiere, was ist denn jetzt neu? Was gehört mir denn jetzt? Was ist alles neu? Herr, komm, liefer, Geschenke auspacken wie an Weihnachten. Und ja, da sind viele Geschenke, tolle Geschenke dabei. Aber lass uns erstmal reinschauen, weil der Kolosserbrief genau da anknüpft. Und ich freue mich sehr, dass ich hier den Kolosserbrief mit euch starten darf und Marcel den weitermachen wird, denn der Brief an die Kolosser ist eigentlich eine Anleitung zum Neuleben. Also du hast jetzt alles neu, wie lebst du denn jetzt? Wie geht es denn jetzt weiter mit diesem alles neu? Man könnte auch sagen, was machst du denn jetzt mit deinem Weihnachtsgeschenk? Du hast es ausgepackt, stellst es dir einfach in den Schrank und sagst, ich hab's. Oder machst du was damit? Fängst du was damit an? Verändert es etwas bei dir in deinem Leben? Hier und jetzt. Nicht erst in 10 Jahren, morgen oder gar nicht. Drum heute im Teil 1 wollen wir einmal erst das machen, damit wir alle an gleichem Punkt stehen und den Kolosserbrief zusammen gut genug kennen, dass wir weiterarbeiten können, dass wir uns einmal diesen Brief anschauen, ihn öffnen und schauen, was da so grob drin steht, damit wir alle eine Vorstellung haben. Und ich hoffe, ihr habt alle schon mal einen Brief bekommen, dann wisst ihr ja ungefähr, wie Briefe funktionieren, vor allem Briefe, die so ein Stapel sind. Zumindest hier in Deutschland kriegt man dann immer so einen kleinen Vorgeschmack für das, was auf den nächsten Seiten kommt. Und das seht ihr jetzt gerade hier vorne. Paulus sitzt im Gefängnis in Rom und schreibt diesen Brief an eine Gemeinde in Kolossä, die er gar nicht kennt. Die hat er nicht gegründet, da war er noch nie in seinem Leben, aber ein guter Freund, ein Mitarbeiter von Paulus, der Epaphras, der hat diese Gemeinde gegründet. Und Epaphras besucht Paulus im Gefängnis und er sagt, denen geht es gut und es ist wirklich toll zu sehen, wie sie geistlich sind und wachsen, aber sie stehen unter kulturellem Druck, sich von Jesus abzuwenden. Es ist übrigens nicht nur eine Kultur, die da Druck ausübt, aber kommt nächsten Sonntag, dann hört ihr mehr von diesem Druck und wie man damit umgehen soll. Ich glaube, wir alle kennen diesen Druck. Ja? Drum bleibt hier, kommt die nächsten Sonntage, es lohnt sich. Es hat wirklich mit deinem Hier und Jetzt zu tun. Und ich habe in diesem Betreff das Wort Parakaleo geschrieben. Nachdem ihr alle fantastisch in Griechisch seid und alle sofort wisst, was das bedeutet, muss ich ja nichts sagen. Aber für mich sage ich es nochmal, damit ich mich daran erinnere. Parakaleo bedeutet verschiedene Sachen gleichzeitig, die wir im Deutschen nicht zusammenkriegen, aus kulturellen Gründen. Ermahnen, ermutigen. Es bedeutet beides. Also, wenn wir Deutsche sagen, ermahnen, wie passt es mit ermutigen zusammen? Oder andersrum, wenn wir sagen ermutigen, wie passt es jetzt mit einer Ermahnung zusammen? Hier geht es um einen Akt der Liebe. Hier geht es darum, dass du gefördert wirst. Paulus will also diese Gemeinde fördern und sagen, hey, ihr macht es spitze, macht weiter so. Es ist wie eine Motivation, aber gleichzeitig auch eine mahnende Erinnerung. Passt auf, dass ihr so weitermacht. Und wenn man den Brief in vier Teile teilen will, ist es ganz einfach. Da ist wie immer klassisch die Einleitung, damit wir wissen, wer ist da eigentlich gemeint, wer schreibt, was ist hier los. Dann die Grundlage und der Anfang. Dann kommt die Frage, was echter Glaube ist. Und dann geht es tief in die Praxis mit neuem Leben und neue Werte. Heute wollen wir ganz bewusst diese Grundlage und den Anfang anschauen, nachdem wir die Einleitungsfragen geklärt haben. Aber damit ihr vielleicht auch mal versteht, wenn wir versuchen, den Kolosserbrief in einen Satz zusammenzufassen, ich habe hier mal zwei Sätze aus verschiedenen Kommentaren genutzt. Zusammengefasst, alles in eurem Leben soll von der liebenden und befreienden Herrschaft Jesu beeinflusst werden. Oder wie ein anderer Kommentator schreibt, lebe hier und jetzt so, als ob die neue Schöpfung begonnen hätte. Ich glaube, wir alle wissen jetzt spätestens, warum die Jahreslosung und der Kolosserbrief so gut zusammenpassen. Wisst ihr, ich habe euch mal so zwei Aussagen mitgebracht. Und ich möchte die auch bewusst wirken lassen. Manchmal lässt dich der Glaube dumm aussehen, bis es anfängt zu regnen. Siehe Noah. Ich weiß, wir Christen, wir tun uns oft schwer mit dem, was um uns herum los ist, das zu leben, was wir leben sollen. Warum? Na, die denken doch alle, ich bin dumm, dass ich sowas glaube. Oder eine andere Aussage: Schiffe sinken nicht wegen dem Wasser um sie herum. Schiffe sinken wegen dem Wasser, das in sie eindringt. Ich finde, wir Christen müssen immer wieder ganz dringend feststellen, dass im Hier und Jetzt um uns herum vieles nicht in Ordnung ist. Aber es unsere Aufgabe ist, als Schiff, das, was nicht in Ordnung ist, nicht in unser Leben zu lassen. Und darum ist der Kolosserbrief so toll, darum ist dieses Parakaleo, diese Ermahnung und Ermutigung, dieses positive Motivieren so wichtig für uns im Hier und Jetzt. Drum, neu leben, hier und jetzt. Und wir starten mit Kolosser 1 bis Kapitel 2, Vers 5, mit der Grundlage und dem Anfang. Und dafür möchte ich mit euch ganz bewusst erstmal lesen, was in diesem Abschnitt steht. Kolosser 1, 15 bis 20 als erstes. Ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung. Der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Das Sichtbare und Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er war vor allem anderen da und hat alles und alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt der Gemeinde, das Haupt seines Leibes. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung, der Erste, der von den Toten auferstand. Denn nach Gottes Plan soll er in allem den ersten Platz einnehmen. Ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen. Und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde und alles, was im Himmel ist. Was für eine wunderschöne Grundlage. Jetzt haben wir im Deutschen das Problem, dass wir nicht erkennen, was Paulus hier gemacht hat. Paulus hat hier ein Gedicht eingefügt. Mein Deutschlehrer würde sagen, wenn auf einmal in einem Fließtext eine andere Form von Sprachweitergebung stattfindet, dann musst du darauf achten, dann hat es einen wichtigen Grund. Und ich glaube, das ist hier ganz wichtig zu verstehen. Paulus setzt am Anfang des Kolosserbriefs mit diesem Gedicht die Grundlage für alle Aussagen, die noch kommen. Nicht einfach nur, weil es ein Gedicht ist, sondern weil er immer wieder sich zurück darauf bezieht, was da steht. Jesus ist diese Grundlage und der Anfang für das Neuleben im Hier und Jetzt. Und damit wir verstehen, was Paulus hier macht, schauen wir uns doch einmal kurz an, wie dieses Gedicht aufgebaut ist. Strophe 1. Der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Paulus möchte uns sagen, Jesus ist das Ebenbild Gottes. Und in Jesus, dem Messias, erkennen wir den Autor und König der Schöpfung. Okay, Autor, König, Ebenbild, da kommen wir jetzt drauf. Jesus, der Messias, also der Retter, der Versprochene, der, dem in die Ferse gebissen wird, der Fersentreter, der die Schlange zertritt. Dieses Versprechen im Alten Testament, der neue König, dieser unglaubliche Retter, der die größte Problematik in deinem Leben lösen kann und wird, wenn du es zulässt, ist Jesus. Und in ihm sehen wir was? Wir sehen, dass er Gott ist. Er war ganz Gott und ganz Mensch hier auf der Erde. Und er ist nicht einfach nur ein passiver Teil, der irgendwo da ist, während alles im Alten Testament passiert. Nein, er ist Autor, also der mitschreibende, bestimmende Faktor der Schöpfung, der die Schöpfung mitgestaltet und ausgelöst hat und König dieser Schöpfung. Okay, König. Nein, ist kein Bundeskanzler, auch kein Bundespräsident. Leute, König ist die Position, an der du nicht kratzen kannst, die alles entscheidet. Die über all dem steht und die Macht und die Autorität, also das Recht und die Fähigkeit besitzt, alles zu entscheiden und über all dem zu stehen und all das unter seiner Herrschaft zu haben. Ich weiß, König, wir in unserer Moderne, oh, da ist jemand über mir, schwierig. Glaub mir, das ging den Leuten, die unter den Regierungen standen, ganz genauso, wenn nicht sogar noch mehr, weil sie diese Freiheit, die wir jetzt haben, nicht kennen. Aber was ist Freiheit, wenn sie schlecht für uns ist? Wir haben einen König, der es gut mit uns meint. Denn er ist das Ebenbild Gottes. Was sagt uns die zweite Strophe? Und er ist das Haupt der Gemeinde, das Haupt seines Leibes. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung, der Erste, der von den Toten auferstand. Denn nach Gottes Plan soll er in allem den ersten Platz einnehmen. Ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde und alles, was im Himmel ist. Kurz gesagt, er ist der Messias, aber noch viel mehr. Denn in Jesus, dem Messias, erkennen wir den Autor und König der Schöpfung, nach Strophe 1, aber Strophe 2, der eine neue Schöpfung beginnt. Dieses Gedicht bezieht sich auf so unendlich viele wichtige Passagen im Alten Testament. Es nimmt so viele Themenstränge auf, die im Alten Testament stattfinden. Für alle Leute, die das Alte Testament damals kannten, war Ah, hier noch eine Glühbirne, da eine Glühbirne. Ach so, okay, ja. Und ich erkenne das ganze Bild, wie es zu einem Punkt führt. Und jetzt ist es vorbei. Nein. Der eine neue Schöpfung beginnt. Denn er ist das Haupt, und das habe ich jetzt einfach mal von einem anderen Ausleger so übernommen, der neuen multinationalen Familie, also der Gemeinde. Warum sage ich neue multinationale Familie? Weil davor, nach dem Alten Testament, viele den Eindruck hatten, es geht nur um die Israeliten. Theologisch gesehen stimmt das nicht. Und wer die Bibel liest, der weiß, das ist ein bisschen ganz schön falsch. Aber es ist ganz wichtig, diese Betonung. Die Gemeinde ist nicht nur eine Gruppe, nicht nur ein Volk Menschen. Es geht um alle Menschen dieser Erde, die sollen erreicht werden und können Teil dieser Familie werden. Und warum Familie? Weil sie Erben werden können von Gott, von Jesus. Ich glaube, auch wenn ihr alle als Gemeindegänger, die ihr hier seid, das schon so oft gehört habt. Wenn Paulus einer Gemeinde, die gut und toll unterwegs ist, die fest im Glauben steht, und das Einzige, was er Negatives gehört hat, sie stehen unter Druck von verschiedenen Seiten, kulturell, sich von Jesus abzuwenden. Wenn diese Gemeinde diese Worte als erstes und als Grundlage hören sollte, dann ist es ganz wichtig, dass du und ich, dass jeder von uns diese Grundlage nochmal hört. Jesus ist so wichtig für das, was wir hier tun. Nicht einfach nur, weil er was getan hat und jetzt ist geklärt und jetzt kümmere ich mich drum. Nein. Was haben wir gelesen? Er ist Autor und König und Haupt von einer neuen Schöpfung. Er hat einen neuen Anfang gesetzt. Und wenn der Kopf, der lenkt und entscheidet, was läuft, Jesus ist, dann sollte dieser Lenker auch in deinem Leben stattfinden für dein neues Leben. Und da das jetzt alles so trocken ist, ist Paulus richtig gut zu uns. Weil Paulus ganz spezifisch und konkret jetzt wird. Ganz einfach. Was bedeutet denn dieses neue Leben praktisch? Lass es uns lesen. Ist ein bisschen längerer Abschnitt, aber was das bedeutet, das klären wir danach. Kolosser 1, 24 bis 2, 5. Paulus berichtet, was es auslöst in seinem Leben. Angesichts von all dem, was wir gerade gelesen haben, freue ich mich auch über die Nöte, die ich durchmachen muss. Denn sie kommen euch zugute. Sie gehören zu den Bedrängnissen um Christi willen, die nach Gottes Plan noch ausstehen. Und was ich davon an meinem eigenen Körper erleide, nehme ich damit dem Leib von Christus ab, der Gemeinde, zu deren Diener Gott mich gemacht hat. Er hat mir nämlich in Übereinstimmung mit seinem Plan die Aufgabe anvertraut, euch seine Botschaft in ihrem ganzen Umfang bekannt zu machen. In früheren Zeiten und für frühere Generationen war diese Botschaft ein Geheimnis, das Gott verborgen hielt. Doch jetzt hat er es denen enthüllt, die zu seinem heiligen Volk gehören. Ihnen wollte er zu erkennen geben, welch wunderbaren Reichtum für die nicht-jüdischen Völker dieses Geheimnis umschließt. Und wie lautet dieses Geheimnis? Christus in euch, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. In Christus verkünden wir zeigen jedem Menschen den richtigen Weg und unterrichten jeden Menschen in der Lehre Christi. Wir tun es mit der ganzen Weisheit, die Gott uns gegeben hat. Denn wir möchten jeden dahin bringen, dass er durch die Zugehörigkeit zu Christus als geistlich reifer Mensch vor Gott treten kann. Das ist das Ziel meiner Arbeit. Dafür mühe ich mich ab und dafür kämpfe ich im Vertrauen auf Gottes Kraft, die in meinem Leben so mächtig am Werk ist. Ich erwähne das, weil ihr wissen sollt, wie sehr ich mich für euch einsetze. Ich kämpfe um euch und auch um die Geschwister in Laodicea und um alle anderen, die mich nicht persönlich kennen. Es geht mir darum, dass ihr gestärkt und ermutigt werdet und dass ihr in Liebe zusammenhaltet. Dann werdet ihr eine tiefe und umfassende Erkenntnis erlangen, ein immer größeres Verständnis für das Geheimnis Gottes. Christus selbst ist dieses Geheimnis. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Ich sage das, damit euch niemand mit kluger Überredungskunst auf einen falschen Weg führt. Denn wenn ich auch nicht persönlich unter euch bin, bin ich es doch mit meinen eigenen Gedanken und es macht mir Freude zu sehen, wie geordnet alles bei euch zugeht und wie gefestigt euer Glaube an Christus ist. Dieses neue Leben hat eine Auswirkung. Und Paulus macht es ganz konkret, nicht an dem, was früher passiert ist in seinem Leben, sondern jetzt, hier und jetzt. Paulus ist nämlich im Gefängnis. Warum? Die Römer bestrafen ihn, weil er Jesus als Herrn verkündigt hat. Ja, Moment mal, wir Römer, wir sind die Chefs und Cäsar, der uns regiert, der ist der Herr. Du kannst uns nichts von jemand anderem erzählen. Ins Gefängnis mit dir. Und da wird es jetzt spannend. In seinem Hier und Jetzt, wie wirkt sich dieses neue Leben aus? Für ihn ist, dass er im Gefängnis festhängt und was er da aushalten muss, ein Akt der Liebe zu Jesus. Er hat sich nicht zurückgehalten, den Menschen das weiterzugeben, was ihm anvertraut wurde, und die Konsequenzen, die er auf dieser Erde dadurch erlebt, erträgt er mit Freude. Warum? Weil er weiß, er hat sich fürs Richtige entschieden. Mit Freude dieses Leid zu ertragen, bedeutet nicht, dass das Leid kein Leid mehr ist. Mit Freude dieses Leid zu ertragen, bedeutet nicht, dass das Leid schön ist. Die Freude, von der Paulus spricht, ist die innere Gewissheit, ich habe das Richtige getan. Und ich vertraue meinem Herrn und Schöpfer, meinem Messias, meinem Retter, meinem Haupt, dass in dem, was ich tue, er jetzt weiter handelt und da ist. Wichtig? Habt ihr gehört, was er geschrieben hat? Er hat nicht geschrieben, und ich weiß, dass ich morgen aus dem Gefängnis einfach rausgehen werde. Nein, das hat er nicht geschrieben. Und ich weiß, dass es nicht so schlimm ist zu leiden. Nein, das hat er nicht geschrieben. Er hat gesagt, er freut sich, Teil des Leiden Jesu zu sein, weil für ihn dieses Leid keine Niederlage ist. Weil egal, was diese Römer jetzt machen, um ihn zu unterdrücken, es kann Gottes wunderbare Botschaft und seine heilende Rettung nicht aufhalten. Weil das ist Gottes Aufgabe, nicht Paulus Aufgabe. Und ich finde es so schön, dass in diesem ganzen Text wir eigentlich drei, wie so eine klassische Drei-Punkte-Predigt, tolle Botschaften von Paulus mitgeteilt bekommen. Botschaft 1. Jesus ruft eine neue, multinationale Familie ins Leben, die Familie des Messias. Warum? Weil es nicht mehr nur noch um das Volk der Juden geht. Was haben wir gelesen? Lass mich eins zurückgehen. In Vers 26. In früheren Zeiten und für frühere Generationen war diese Botschaft ein Geheimnis, das Gott verborgen hielt. Doch jetzt hat er es denen enthüllt, die zu seinem heiligen Volk gehören. Ihnen wollte er zu erkennen geben, welch wunderbaren Reichtum für die nicht-jüdischen Völker dieses Geheimnis umschließt. Und jetzt, und wie lautet dieses Geheimnis? Christus in euch, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Und wieder geht er zurück zu diesem Gedicht. Und wieder geht er zurück zu dieser unglaublichen schönen Wahrheit, dem Anfang und der Grundlage für all das. Also wenn du an Jesus glaubst, wenn du ein Freund Jesu bist, wenn du dich bekehrt hast, keine Ahnung, welche christliche Terminologie du für dieses Thema nimmst, wenn du ein Jünger Jesu bist, wenn du Jesus nachfolgst, dann gehörst du zu einer neuen Familie. Jetzt sagst du, ich habe eine tolle Familie. Das ist schön. Das ändert aber nichts daran, dass das eine ewige und wunderbare Familie ist und du auf einmal Erbe von einem Reichtum geworden bist, der so viel mehr umfasst, als du jemals von irgendeinem Menschen hier auf dieser Erde bekommen könntest. Die zweite Botschaft, die ins Auge sticht. So wie Gottes Herrlichkeit in Jesus wohnte, wohnt Jesus inmitten, wir haben es gerade gelesen, seiner multinationalen Familie. Paulus sagt in Kolosser 1, Vers 27, der Messias in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ich habe es bewusst mal mit anderen Worten hingeschrieben, weil ihr lest ja hoffentlich mit und habt vielleicht andere Übersetzungen. Also so wie Gott, wie wir es gerade im Gedicht gelesen haben, in Jesus wohnte, wohnt jetzt dieser Retter in dir als gläubigen Menschen, der Heilige Geist. Dein Leben ist komplett anders und neu. Und alles hat sich verändert. Und diese Bedeutung des neuen Lebens geht so viel tiefer als nur, ich laufe jetzt da lang oder da lang. Denn was? Du bist nicht mehr allein. Du bist nicht nur ein Teil einer neuen Familie. Nein, du bist permanent in der Gegenwart und Begleitung dieses Retters. Du hast einen Beistand. Du musst diesen Weg in diesem neuen Leben nicht alleine gehen, egal wie schwer der Druck von außen ist. Ganz kurz, Paulus versteht Druck. So ein römisches Gefängnis ist kein Spaß. Ja, oder wie wir es gerne sagen, kein Ponyhof, kein Schlotzer, keine Ahnung, wie ihr es sagt, aber dieses römische Gefängnis ist wirkliches, echtes Leiden. Und er sitzt da nicht, weil er jemanden umgebracht hat. Er sitzt da, warum? Weil er gesagt hatte, Jesus ist Herr. Doch er ist nicht allein. Doch er hat die Hoffnung der Herrlichkeit in sich. Und diese Hoffnung der Herrlichkeit gibt auch Perspektive, selbst wenn du in so einer Situation steckst. Aber viel wichtiger, egal in welcher Perspektive du dich gerade fühlst, empfindest, siehst, durch das, was du vielleicht auch von außen reinlässt. Wir lesen hier, der Messias in euch, die Hoffnung. Das ist was Positives. Es geht nicht um das, was gerade um dich rum ist. Es geht um diese Hoffnung. Wie ist dieser wunderschöne Dreiklang, den wir auch am Anfang im Kolosserbrief lesen? Glaube, Liebe, Hoffnung. Hoffnung ist ein zentraler Punkt, wie dein neues Leben verändert wird. Und dann kommt eine Botschaft, die manche Leute mögen werden und manche Leute abschrecken wird. All das, was ihr gehört habt, bedeutet auch, dass ihr Verantwortung habt. Und Paulus macht es konkret an sich. Lasst es uns lesen in Kolosser 2, 2 bis 5. Es geht mir darum, dass ihr gestärkt und ermutigt werdet und dass ihr in Liebe zusammenhaltet, dann werdet ihr eine tiefe und umfassende Erkenntnis erlangen, ein immer größeres Verständnis für das Geheimnis Gottes. Christus selbst ist dieses Geheimnis. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Ich sage das, damit euch niemand mit kluger Überredungskunst auf einen falschen Weg führt. Denn wenn ich auch nicht persönlich unter euch bin, bin ich es doch mit meinen Gedanken. Und es macht mir Freude zu sehen, wie geordnet alles bei euch zugeht und wie gefestigt euer Glaube an Christus ist. Paulus versteht seine Verantwortung und drum handelt er danach. Lass mich es erklären. Was tut er? Er schreibt einer Gemeinde, die er nicht kennt, einen Brief, damit was? Sie ein tieferes Verständnis davon haben, was es bedeutet, neu zu leben. Dass dieses Neue in eurem Leben einen Unterschied macht. Es macht mir totale Freude, wo ihr jetzt schon steht, aber ich möchte, dass noch mehr geht. Alles neu ist so viel mehr als nur das, wo ihr gerade steht. Egal an welchem Punkt du stehst. Und drum, du. Was ist denn mit dir? Nach dem, was wir in diesem Gedicht gehört haben. Wenn du Jesus in dein Leben gelassen hast, dann gelten diese drei Punkte für dich. Du bist Teil der neuen Familie Jesus. Du sollst neu leben, hier und jetzt, aber du bist nicht allein dabei, denn Jesus ist in dir. Und du hast eine Verantwortung wie Paulus. Und auch wenn man es mir nicht ansieht oder mich vielleicht nicht kennt, manch einer denkt, ja, so ein Missionar, der hat leicht reden, der darf immer irgendwas erzählen und machen und tun. Nein, nein, nein. Nur weil du eine andere Aufgabe hast, verändert sich nicht die Verantwortung für dich als Christ. Als Jünger Jesu sollst du mit dem, was Gott dir hinsetzt, einen Unterschied machen. Was lesen wir in dem Text von den Talenten, wenn wir es mal so nehmen wollen? Und ich würde jetzt mal behaupten, dass ich als Missionar nicht zwangsläufig der bin mit den drei Talenten, aber lasst uns einfach mal in dem Bild bleiben, falls ihr es euch so vorstellt. Was war das Problem? Das Problem war nicht, dass der eine nur ein Talent bekommen hat. Er hat es nicht mal versucht. Er hat es nicht mal zur Bank gebracht, dass es wenigstens irgendeinen Zins abwirft. Er hat es einfach vergraben. Also ist Jesus' Botschaft ganz klar. Egal, wo du stehst, egal wie viel du hast, wie wenig, komm deiner Verantwortung nach und handle. Und ganz wichtig, du bist dabei nicht allein. Neu leben bedeutet nicht, dass wir jetzt, wie die Juden es damals gerne machen wollten, auf einmal alles selber doch wieder schaffen müssen. Neu leben bedeutet nicht, dass jetzt alles egal ist und du frei bist und es ist geklärt und ich habe eigentlich mich nur bekehrt und jetzt komme ich in den Himmel und es ist schnurzegal, was ich jetzt tue. Keines dieser Extreme ist das Richtige. Neu leben bedeutet, Jesus teilwerden lassen von seinem Leben und in der Begleitung von ihm treu handeln. Wisst ihr, Gott spricht, siehe, ich mache alles neu. Der Kolosser sagt uns, ihr habt eine neue Familie und ihr sollt neu leben, deswegen habt ihr Verantwortung. Und diese Grundlage und der Anfang, die Paulus setzen, sind eigentlich ein guter Ansatzpunkt, wie das funktionieren kann. Weil ich weiß, wie es mir geht in dieser Situation und ich kann mir vorstellen, dass viele das auch kennen. Ja toll, und was soll ich jetzt machen? Was hat Paulus gemacht? Was hat Paulus gesagt in seiner Verantwortung als der, der lehrt? Ich sag euch das, damit ihr mehr wisst, mehr wachst, mehr. Und vertraut Jesus, der macht das dann mit euch. Ihr müsst es auch zulassen. Aber genau das ist der Punkt. Mehr bedeutet, dass ihr auch investieren müsst in diese Beziehung mit dieser Grundlage und dem Anfang. Und bevor jetzt alle die Augen drehen, weil sie wissen, dass David immer sowas mitbringt, lasst mich es einmal aufschlüsseln. Ich weiß nicht, wo du stehst in deinem täglichen Weg mit Jesus. Und keine Sorge, ihr dürft Handys rausholen, Fotos machen, macht's einfach. Wenn du gar nicht die Bibel liest, wenn du dir nicht an einem Zeitpunkt am Tag wirklich es rausnimmst, Zeit mit Gott zu verbringen, auf das zu hören, das den Unterschied in deinem neuen Leben macht, dann nimm dir diese Woche bis zur nächsten Predigt jeden Tag 2 Minuten Zeit. Jeder hat ein Telefon, jeder hat einen Computer, jeder hat irgendwie den Zugang zu dem Thema Losung. Geh auf Google, Google Losung, und du kommst auf die, oder Herrnhuter Tageslosung, und du kommst auf diese Tageslosung. Dann lese den Alttestamentenvers, den Neutestamentenvers und bete darüber und rede mit Gott. Das sind nur 2 Minuten. Ich glaube, das schafft jeder von uns. Und wenn du es bisher nicht tust, glaub mir, deine Woche wird anders aussehen. Jetzt bist du jemand, der genau das tut. Dann lass mich dich herausfordern. Wir gehen zusammen hier in der Gemeinde die nächsten Wochen durch den Kolosserbrief. Wie wär's, wenn du jetzt jeden Tag der nächsten Woche 4 Minuten aktiv durch den Kolosserbrief weiterliest? Ja? Also aktiv lesen bedeutet nicht, zack, 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 ich habe die Zeilen gelesen, habe meine Verse geschafft, yes. Nein, nein, wirklich aktiv lesen. Also wenn man es so nach einem Schlüssel nimmt, wie lange man eigentlich bräuchte, um durch den Kolosserbrief zu gehen, wenn man langsam liest, sind es 16 Minuten. Jeder, der mathemächtig ist, sieht, dass wenn wir jetzt 4 Minuten pro Tag investieren, du hast genug Zeit. Du schaffst es bis zum Ende der Woche. Dann nimm dir 2 Minuten Zeit und reflektier darüber, was bedeutet das, was ich gelesen habe, für mich jetzt hier und heute? Was kann ich davon mitnehmen? Soll ich euch was verraten, was mir manchmal passiert? Dann sitze ich da und denke, keine Ahnung. Aber anstatt jetzt abzuhaken, kann ich sagen, danke, dass du mit mir reden willst, Gott. Danke für dein Wort, dass ich die Chance habe, Beziehungen mit dir zu leben. Und dann bete doch auch noch mal 1 Minute länger als sonst. Und für die, die voll unterwegs sind, möchte ich euch einen Schatz anbieten mit was Vorbereitetem, dass ihr mal richtig tief in dieses Gedicht eintauchen dürft, wer eigentlich dieser Anfang und diese Grundlage ist. Denn dieses Gedicht geht so tief ins Alte Testament rein, falls ihr vorher zugehört habt, habt ihr es schon anklingen hören, dass ihr bitte euch diese Mühe macht, wenn ihr das wollt, wenn ihr wirklich wachsen wollt, wenn ihr wirklich mehr über diese Grundlage und den Anfang hören wollt, dann lest das Gedicht parallel zu diesen Kapiteln in der Bibel. Und wichtig, jeden Tag schreibt euch etwas Neues auf, was die Wahrheit des Gedichts für dich in deiner Realität beeinflusst. Und dann nimm dir mal ein paar Minuten Zeit, darüber zu beten. Ihr müsst es nicht mit Timer machen, ihr müsst es nicht genau stoppen. Aber ich glaube, 16 Minuten ist total einfach für die, die morgens oder abends oder mittags, wann auch immer du es machst, schon lesen. Die werden da gut mit klarkommen, zusätzlich zu dem, was sie sonst noch tun. Leute, niemand macht ein Fundament, um es einfach alleine verrotten zu lassen. Das Fundament ist nicht dafür da, um es anzuschauen und zu sagen, wow, das ist ein schöner Betonhaufen. Ein Fundament ist dafür da, etwas darauf aufzubauen. Und als gläubiger Christ hast du ein Fundament, auf das sich ein neues Leben aufbauen lässt, das so unendlich wertvoll und schön ist, dass dein Hier und Jetzt unglaublich verändern wird. Drum investier und bau, Stein für Stein. Das kontinuierliche Bauen macht den Unterschied. Nicht das Sonntag in Gottesdienst gehen und hören, was jemand vorgekaut hat, sondern das selber kauen. Bau an deinem Fundament. Und dann nimm diese Inspiration der Sonntage mit in dein Fundament und bau weiter und größer, komplizierter. Ich habe euch was mitgebracht. Als ich ein kleiner Schuljunge war, hatten wir bei uns in der Küche eine Pinnwand. Da hingen ich habe drei Geschwister, unsere 4-Stunden-Pläne und darüber hingen so wichtige Aufgaben des Tages, weil wir wurden auch Parakaleo ermutigt, im Haushalt zu Hause gut mitzuarbeiten. Und zwischen diesen Aufgaben und den Stundenplänen war ein Sticker, der da stand: Gott segne deinen Input und deinen Output. Jetzt habe ich doch tatsächlich in meiner Predigtvorbereitung gelernt, dass der Vers, der da drunter stand, nichts mit der Realität dieser Aussage zu tun hat, habe ihn drum weggelassen. Aber ich möchte dieses Wort an dich sagen, wenn du in deinen Tag gehst. Weil ich finde, es ist so essentiell, dass wir darauf achten, im Segen Gottes unterwegs zu sein. Drum lass dich ermutigen. Gott segne deinen Input, das, was du in dich reintust. Gott segnet nichts, was er schlecht findet. Und Gott segne deinen Output. Also das, was du anderen mitgibst, das, was du tust, soll ein Segen sein. Der Brief an die Kolosser. Neu leben hier und jetzt. Ich hoffe, ihr habt Lust bekommen, diesen Kolosserbrief mit uns durchzuarbeiten und kommt nächsten Sonntag für Teil 2 mit Marcel. Lasst mich beten. Himmlischer Vater, ich danke dir so sehr, dass Neuleben möglich ist, weil wir nicht alleine sind, weil du an unserer Seite bist. Ich danke dir für diesen Kolosserbrief, den wir haben, wo wir so viel über dich hören und lernen dürfen. Und ich danke dir für diese wunderbare Wahrheit, Herr. Wer du bist, was du bist. Und ich danke dir, dass wir dich jetzt auch darüber loben und preisen dürfen, dass wir singen dürfen von der Größe und Schönheit Jesu. Amen.